Chuck. Willkommen bei der Podcast der Bendy. Chuck. Chuck.
Chuck. Heute geht es um AI, was neuerdings für Apple Intelligence oder KI für Künstliche Intelligenz steht. Es geht also um Technik, es geht aber auch um Filmschaffen und es geht um Schule. Arno Brändle, 59 Jahre jung, verheiratet und Vater von einem erwachsenen Sohn und einer erwachsenen Tochter, seit 35 Jahren im Schuldienst tätig. Er ist in Vorarlberg eine Nummer, was Filme, Kurzfilme anbelangt, aber genauso im Fürstentum Liechtenstein. Schönen guten Morgen, Arno.
Ja, hallo Bandi. Freut mich, mit dir ein bisschen schwätzen zu dürfen.
Ja, das freut mich auch, ja. Vielleicht ganz kurz, Schulbeginn ist ja immer wieder ein Thema. Du bist schon sehr, sehr lange Lehrer, über 3 Dekaden. Was hat dich damals dazu bewogen und würdest du diesen Beruf nochmals erlernen?
Ganz schwierige Fragen. Bewogen hat's mich, weil es in Vorarlberg eigentlich keine andere Möglichkeit für ein Studium gab und ich aus persönlichen Situationen nicht weiter wegziehen wollte zu der Zeit. Also wurde ich Lehrer. Das war nie groß mein Berufswunsch, sondern das hat sich ergeben. Und noch beim Blockpraktikum war ich mir sicher, dass ich diesen Job nicht mein Leben lang machen.
Ja, ist so. Was war denn so dein Traumberuf damals? Gab's das oder?
Ja, auch damals hätte ich mir schon sehr gut ein Leben als Privatier vorstellen können. Nein, ich hatte keinen Traumberuf. Also ich habe mich da quasi vom Schicksal treiben lassen, wurde Lehrer, war eigentlich beim Blockpraktikum sehr desillusioniert in der Hauptschule Klaus, eine sehr große Hauptschule. Ich hatte, glaube ich, 135 verschiedene Schülerinnen und Schüler in meinen verschiedenen Lektionen und nach 3 Wochen habe ich vielleicht 5 erkannt. Und so hatte ich mir die Arbeit überhaupt nicht vorgestellt. Und dann hat sich's ergeben, um nicht gleich arbeiten zu müssen, habe ich noch die Ausbildung zum Polylehrer angeschlossen. Und es ergab sich die Möglichkeit, dem Fürstentum Liechtenstein eine Aushilfe zu geben. Und hier bin ich auf ein anderes Schulsystem gestoßen. Auf einmal war ich Klassenlehrer. Ich war hauptverantwortlich für meine, damals glaube ich, 13 Schülerinnen und Schüler und habe den Großteil der Fächer selber abgedeckt. Ich kannte die Schüler nach einem halben Jahr quasi in- und auswendig, ihren Hintergrund. Und dann war der Lehrerberuf auf einmal so, wie ich mir das schon vorstellen hätte können. Und es war nicht, zumindest nicht ausschließlich, was alle denken, das Gehalt, das mich in Liechtenstein gehalten hat, sondern eben dieses andere Schulsystem an der Oberschule, in dem ich als Klassenlehrer wirklich auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen konnte.
Also Beziehungsarbeit.
Beziehungsarbeit. Mhm. Lernen ist Beziehungsarbeit, immer.
Mhm. Ja, du hast ja sehr viele Erfahrungen gemacht im Fürstentum Liechtenstein als Lehrer, aber auch dann bei Liechtenstein Languages. Vielleicht kurz mal für unsere Hörer, was ist Liechtenstein Languages?
Liechtenstein Languages, wenn ich so, wenn man so zusammensitzt, erzählt, sage ich, eigentlich ist das irgendwie wie eine besoffene Geschichte.
Okay.
Ja, weil da haben sich 2015 in der Botschaft des Fürstentums Liechtensteins in Berlin Vertreterinnen und Vertreter der Religionen getroffen. Der Erzbischof von Köln, Frau Knobloch vom jüdischen Zentralrat, der Herr, ich weiß nicht mehr, wer geheißen hat, von den Muslimen. Und da hat ja gerade die Flüchtlingskrise ihren ersten Höhepunkt
erreicht. Das war noch zu Zeiten von Haas, oder? Bischof Haas?
Ja, natürlich.
Ja. War der auch in Berlin?
Nein.
Nein, nein. Okay.
Nein. Liechtenstein war durch den Botschafter vertreten, den Prinz Stefan, und durch Peter Ritter, der die Pharmazia, die Privatschule in Triesen betreibt. Und Peter Ritter hat sich erinnert, früher gab es in Liechtenstein einmal so etwas wie neues Lernen. Das hat er damals nach Liechtenstein gebracht, eine Methode basierend auf der Suggestopädie von Lozanov. Und der Grund war, dass Schweizer Manager im Rahmen der Globalisierung in den 80er und 90er Jahren schnell Englisch kommunikationsfähig gemacht werden sollten, weil die von ihrer Schulbildung her Französisch als erste Fremdsprache mitbrachten.
Mhm.
Und wie es eben bei Schweizer Managern ist, teuer ist nicht der Kursleiter, sondern teuer sind die Teilnehmer. Wenn die in ihrer Arbeitszeit eine Sprache lernen, dann zählt Zeit. Und diese Methode hat versprochen und gehalten, dass die schneller kommunikationsfähig werden als in anderen Methoden. Das hat er vollmundig in dieser Runde erzählt. Ja, wir in Liechtenstein haben eine Methode, da kann man in 6 Wochen eine Sprache erlernen. Ja, der Muslim hat gleich gemeint, oh, das brauche ich für meine Brüder hier. Und auch die anderen Religionsvertreter haben Unterstützung signalisiert. Prinz Stefan hat die Kunde zurück ans Schloss gebracht und der Fürst hat sofort 80.000 Franken locker gemacht, um einen Pilotversuch zu starten. Der wurde dann durchgeführt und war erfolgreich und so wurde Liechtenstein Languages als gemeinnützige Stiftung gegründet. Liechtenstein Languages hat von da an bis zum heutigen Tag immer wieder neue Flüchtlingskurse erarbeitet, auf Basis der Sugestopädie, aber abgewandelt für die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Und so wurden wir zuerst in Deutschland bekannt und auch erfolgreich. Im Ruhrpott sind sehr viele unserer Kurse gelaufen, in Berlin, im größten Flüchtlingslager. Damals in Berlin-Tempelhof wurde unsere Methode eingesetzt. Dann in der Schweiz haben die Gemeinden, der Gemeindeverband oder wie das heißt, von St. Gallen das Konzept übernommen und es wurde in 56 von 77 Gemeinden wurden solche Kurse ausgerichtet. In Österreich gibt es immer noch ein Hub in Wien, das sich mit dieser Methode etabliert hat. Und schlussendlich kam es dann dazu, dass einmal der Prinz Stefan gefragt hat, ja, die Regierung bräuchte einen Pledge für das erste Weltflüchtlingsforum. Ich habe dann eine Idee eingereicht oder skizziert, das mobile Klassenzimmer, also ein von Liechtensteinern Holzbauern gezimmerter Doppelcontainer, sodass man die ganze Infrastruktur einfach in ein Flüchtlingslager vor Ort transportieren kann, ohne weitere Logistik. Die Idee wurde gut aufgenommen, aber die Umsetzung war schwierig. Geplant war der Einsatz in Bangladesch im weltgrößten Flüchtlingslager, Cox's Bazar. Aber die bangladesche Regierung hat damals nur so talibanmäßige Koranprediger für den Unterricht zugelassen und sonst niemanden. Also ist das flach gefallen, die Zeit war knapp und wir haben uns entschlossen, in der Türkei ein Projekt durchzuführen. Und so haben wir aus Liechtenstein aus einen Englischkurs für Flüchtlinge in der Türkei gestaltet und in weiterer Folge einen Türkischkurs. Also man möchte es nicht glauben, aber ein Türkischkurs, der in Liechtenstein hauptsächlich entstanden ist, wird heute noch an 5 verschiedenen Orten täglich in der Türkei durchgeführt, um Syrerinnen oder Syrern oder Afghanen oder anderen Flüchtlingen in der Türkei die türkische Sprache beizubringen.
Aber du bist dann in dem Fall dort eingestiegen, das hast du noch nicht erwähnt.
Ja, ich wurde da angefragt, weil ich schon Jahre zuvor beim Neuen Lernen, so hieß die Organisation, inzwischen aufgrund des Erfolges von Liechtenstein Languages wurde die ganze Organisation auf Liechtenstein Languages.
Das war ja mit Franz Lude schon, Elisabeth Allgäuer Hacke.
Ja, da hatten wir zu Beginn des Jahrtausends eines der größten EU-Bildungsprojekte überhaupt mit 13 Partnern, inklusive eben auch Vorarlberg mit den 2 genannten und mit Franz Ludescher, einem der besten Trainer und Experten auf diesem Gebiet, den man überhaupt nur bekommen kann. Er war jahrelang quasi die rechte Hand von Losanov, dem Gründer der Methode. Und ja, es waren neben EU-Ländern waren auch noch Amerika, die USA und Russland mit am Start.
Spannend.
Heute wäre das höchstwahrscheinlich eine schwierigere Konstellation.
Ja, und das war aber noch vor 2015 das Ganze.
Ja, das war von 2000 bis 2006.
Mhm, okay. Und dann bist du dort dabei gewesen und hast auch diesen Pledge vorbereitet.
Ja, natürlich. Ich wurde auch eingeladen ans Weltflüchtlingsforum nach Genf, was wirklich ein sehr spannendes Erlebnis war. Mhm. Durch einen Zufall wurde ich auch mit einem Diplomaten-Badge ausgestattet und ich war beim Hauptact sind von jedem Staat 2 Personen zugelassen und für Liechtenstein war der leider verstorbene Botschafter in Genf, der Herr Matt und ich am Start.
Okay.
Und Also es war schon erhebend, als da so mit etwas Verspätung Erdogan einmarschiert ist mit seinen Leibwächtern und die ganze Veranstaltung unterbrochen hat, dem Schweizer Außenminister ein bisschen auf die Schulter geklopft und das alles so auf 10, 15 Meter Entfernung, so einmal live bei so Politik dabei zu sein, es war ein sehr spannendes Erlebnis. Mhm.
Und es ging dann auch weiter in Marrakesch, wenn ich mich richtig erinnere?
Ah, umgekehrt. Marrakesch war ein Jahr früher. Das war okay. Der Global Forum on Migration and Development. Mhm. Damals ging es eben auch darum, den Compact zu unterschreiben, ein Abkommen, wie man eben mit Flüchtlingen verfahren soll. Liechtenstein war durchaus federführend in der Erstellung dieses Dokuments beteiligt, in Person der damaligen Außenministerin Aurelia Frick. Und hat sich dann dem österreichischen Beispiel folgend entschlossen, das Ding nicht zu unterschreiben. Und jetzt wurde ich da in Marrakesch dauernd angefragt, ja warum, was ist los mit Liechtenstein, wieso arbeiten die so hart mit und so qualifiziert und unterschreiben das am Schluss nicht. Und ich hatte doch keine Ahnung, was ich da sagen sollte und stand während dieser Veranstaltung auch im direkten Telefonkontakt mit der Außenministerin, weil ich immer wieder mal nachfrage, du, was soll ich denn sagen? Ich meine, sag mir einfach, was die Linie ist. Und ja, das war auch eine spannende Zeit. Ich wurde da vom CEO von ICWA, das ist die Organisation, die alle NGOs bei der UNO vertritt, also eine Organisation, deren Mitglieder damals ein Jahresbudget von über 200 Milliarden Dollar hatten. Der hat uns besucht in Vaduz, hat sich da unsere Arbeit vorstellen lassen, war begeistert von der Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Und der hat mich dann eingeladen, eben nach Marrakesch, mit einer Green Card inklusive einer Präsentation am gemeinsamen Tag, wo die NGOs und die Regierungsvertreterinnen und Vertreter anwesend waren, unsere Arbeit zu präsentieren. Auch das war etwas, was man in einem normalen Lehrerleben nicht erleben.
Das ist schon unvergesslich, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann hast du noch mehrere Kurse geleitet in Türkei und anderen Ländern über die Jahre hinweg. Ich glaube, es waren insgesamt so 6 Jahre, wo du...
Ja, ich war 6 Jahre bei Liechtenstein Languages. Mhm. Mein letzter Einsatz war in Ankara, unmittelbar vor meiner Rückkehr an die Schule. Und der vielleicht spannendste Kursort war 20 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt in Mardin.
Mardin, ja. Das ist ja Ostanatolien.
Das ist schon ziemlich im Osten und eben...
Kulturell sehr spannend, oder?
Eine fantastische Stadt. Ich würde da jederzeit empfehlen, in diese Gegend zu gehen. Es gibt auch unglaubliche Ausgrabungen. Ganze Städte, die unterirdisch angelegt wurden vor langer, langer Zeit. Ich weiß jetzt den Zeitraum nicht auswendig. Also eine Gegend, wo es sich wirklich lohnt, hinzugehen.
Absolut,
allerdings,
ja.
Nach wie vor, glaube ich, tiefrot, was die Reisewarnung betrifft.
Leider, ja. Bevor wir zur KI kommen, Filmschaffen, Filme, Kurzfilme, hat dich, glaube ich, Zeit deines Lebens immer sehr interessiert.
Ich habe mal mit meinem Vater bei der Arbeiterkammer einen Super-8-Film gemacht, Kurs mitgemacht.
Das ist schon lange her, das war wahrscheinlich in den 80er Jahren und dann 90ern.
Das war so in den 80ern. Ja, das Filmen mit Super 8 war zwar schon spannend, aber irgendwie im Vergleich zu Kino wenig befriedigend. Und der Aufwand groß und die Kosten groß und ich war jung und hatte kein Geld und habe das dann wieder fallen gelassen, weil eben die Möglichkeiten nicht so waren. Mit der Digitalisierung hat sich das geändert, mit der Möglichkeit, Filme digital zu erstellen, digital zu schneiden, zu bearbeiten, war es auf einmal möglich, dass auch Laien wie ich ansehnliche Produkte erstellen konnten. Und dann habe ich wieder Blut geleckt und habe auch den Kontakt zu sehr jungen Filmemachern gesucht. Der eine hat inzwischen die Filmakademie abgeschlossen als Drehbuchautor. Felix Kalaivanan ist das, ein Vorarlberger. Und der andere wurde nicht aufgenommen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil er einer der genialsten Kameramänner überhaupt ist. Jetzt ist er Sinologe und Wirtschafter, der Konstantin Lackinger. Beide junge Burschen. Und da habe ich viel gelernt, weil Technologie und so. Ich habe immer geschaut, dass ich den Kontakt zu denen finde, die einfach mehr konnten. Mhm. Und versuchte da zu lernen. Und wir haben dann auch mal so ein Kellerfilmchen gemacht, so ein Dogmafilm. Das heißt, ohne spezielle Beleuchtung, ohne spezielle Requisite, einfach nur in einem Kellerraum gefilmt zum Thema Terrorismus. Und das war eine spannende Geschichte, weil 5 Tage später ist Charlie Hebdo passiert. Paris. Und der Film hat ja auf einmal eine politische Dimension erreicht, die ich so nicht voraussehen konnte. Mhm. Das war eine spannende Geschichte.
Das hast du dann mit Casablanca geschnitten oder was?
Nein, mit Magix.
Magix, okay.
Ja. Damals. Und mit den Schülerinnen und Schülern habe ich dann auch Filmchen gemacht. Ist so kleinere für die Schule. Und
auch an Wettbewerben teilgenommen.
Ja, das war dann ein eher Zufallsprodukt, weil die Kunstschule hätte im Rahmen der Kampagne irgendwas mit cool. Es ging gegen Vandalismus und Verschmutzung der Umwelt von Jugendlichen und so eine Kampagne. Da hätte die Kunstschule sollen mit Schülerinnen und Schülern 3 kleine Filmchen machen. Und die sind dann an einem sehr späten Zeitpunkt abgesprungen. Ich wurde angefragt, ob ich noch irgendwas mit den Schülerinnen machen könnte. Und ich habe dann noch 2 Filmchen hergebracht, die beide durchaus unterhaltsam und ansehnlich sind, Kurzfilme, so Spots. Und dann wollten wir auf Abschlussreise und hatten kein Geld und haben gedacht, jo, dann reichen wir die mal bei Wettbewerben ein. Und so haben wir in Zürich bei einem Generationenfilmwettbewerb, weil die Hauptdarstellerin im Film war eine Vorarlberger Pensionistin, haben wir dort einen Preis gewonnen und ein paar 100 Franken und dann beim Video Grand Prix Liechtenstein mit dem anderen Film gewonnen und haben noch einmal ein paar 100 Franken bekommen. Die haben wir dann in Edinburgh bei unserer Abschlussfahrt verbraucht.
Sehr schön. Ja, mir ist noch etwas eingefallen. Deine Hochzeit, die war ja nicht sehr gewöhnlich. Du hast dir nämlich eine Auszeit gegönnt damals und ja, bist dann nach Indien.
Das war in den frühen 90er Jahren. Meine Kolleginnen und Kollegen von mir sind mit einem Bus schon 2-mal nach Indien und retour gefahren und ich hatte nie Zeit, da irgendwie mitzugehen, auch keine Lust, in einer so großen Gruppe auf so engem Raum so lange Zeit unterwegs zu sein. Und dann haben meine damalige Freundin und ich beschlossen, wir kaufen uns selber einen Kastenwagen, haben wir gemacht. Die Behersdorfer Früchte waren von hier bis Indien quasi bekannt, weil überall hat man nur vom Gemüsebus gesprochen. Okay. Wir haben diesen Transporter gekauft und selber ausgebaut und sind dann über Land nach Indien gefahren. Und an der Südspitze in Kerala haben wir dann geheiratet, römisch-katholisch. Mhm. Damals waren wir beide noch Kirchenmitglieder.
Aber deine Frau im Sari?
Natürlich.
Okay.
Und ich im Röckchen, also im Dhoti. Mhm. Und im traditionellen Oberteil namens Pyjama. Also ich habe im Pyjama geheiratet.
Wahnsinn.
Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren auf dem Weg in Pakistan. Das wäre eine zu lange Geschichte. Mhm. Gab es eine Familie, die hat mich quasi adoptiert beim Hinweg. Und die haben wir wieder besucht und die haben gefragt, was habt ihr gemacht da in Indien? Und ja, geheiratet. Was geheiratet, das gilt bei uns nicht. Und dann haben die blitzartig eine Hochzeit für uns organisiert. Und dann hatten wir noch eine 2. Trauung nach dem schiitischen Ritus.
Doppelt hält besser, nach dem schiitischen Ritus. Wahnsinn.
Was wir nie hatten, war eine zivile Trauung. Die wurde uns verwehrt.
Okay.
Aber schlussendlich hat sich herausgestellt, unsere Hochzeit in Indien, die römisch-katholische, ist zivilrechtlich gültig und wurde auch in Österreich anerkannt. Wir sind also offiziell verheiratet mit einer Urkunde vom Standesamt Wien, Innere Stadt, die bestätigt, dass wir in Adimalathura, Indien, Kerala, Indien, regulär geheiratet.
Das war in den 90er Jahren?
Das war am 22. Februar 94.
Wahnsinn, ja. Und auch heute auf dem Landweg nach Indien wäre ein bisschen schwieriger wie damals, denke ich, oder?
Ja. Das kann man so sagen, wobei es auch damals durchaus nennenswerte Hürden gab, weil zu der Zeit im Osten der Türkei der bewaffnete Konflikt des türkischen Staates mit den Kurden PKK. Im vollen Gang war. Mhm. Das war durchaus eine kritische Phase des Fahrens und auch der damals relativ frisch geöffnete Ostblock war auch ein Problem. Das haben wir im wahrsten Sinne des Wortes umschifft. Wir sind von Italien nach Griechenland mit der Fähre, weil wir einfach Angst hatten, dass wir in Rumänien oder Bulgarien Probleme bekommen könnten. Und wenn wir da schon ausgeraubt werden, dann ist die Reise vorbei. Und das wollten wir nicht riskieren.
Verstehe. Gut, jetzt kommen wir aber zur KI. Du bist ja einer der wenigen Pioniere, würde ich sagen, weil du hast es sehr, sehr früh erkannt. Also kurz nach dem Launch habe ich dich schon philosophieren hören und träumen hören und Gedanken und Projekte spinnen. Erzähl mal, ein kurzer Rückblick, so retrospektiv. Es ist sehr, sehr viel passiert in dieser Zeit, aber du hast da gleich quasi Blut geleckt.
Ja, also erfahren von ChatGPT habe ich im Dezember 22, am 30. November wurde es veröffentlicht und so Mitte Dezember habe ich davon erfahren. Mein Sohn, der damals in Amsterdam studierte, war auf Heimurlaub vor Weihnachten, hat von ChatGPT erzählt und gleich nach Mittagessen habe ich das mal ausprobiert. Nach 2 Stunden war für mich klar, das wird unser Leben völlig auf den Kopf stellen.
Also, erinnerst du dich, was dein erster Prompt war, was du da eingegeben hast in die Maske?
Nein.
Okay.
Leider nicht. Aber ich war schon damals von ChatGPT, ich glaube 3.5 war das, wirklich, wirklich geflasht, was da möglich ist. Und die Logik war einfach, wenn man mit solchen Tools jetzt weiterentwickelt und diese Tools allen praktisch auf der Welt gratis zur Verfügung stehen, dann muss das zu einer Beschleunigung der Entwicklung führen. Und ich habe mir schon ausgemalt, das hat natürlich für Schule ganz weitreichende Konsequenzen. Mir dann so überlegt, was da alles passieren könnte. Und wenn ich jetzt so fast 3 Jahre später zurückblicke, muss ich sagen, es ist noch viel mehr und viel schneller gekommen, als ich mir damals vorstellen konnte. Ich habe dann tatsächlich sofort in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern meine ersten Versuche unternommen, habe etwas übermütig auch ChatGPT verfügbar gemacht für die Schülerinnen und Schüler. Und da kann ich mich an die erste Aktivität mit den Schülerinnen und Schülern kann ich mich erinnern.
Was war das?
Naja, kurze Vorgeschichte. Ich war im Lehrerzimmer Mittagessen, über Mittag. Ein Kollege war dort. Ich habe von ChatGPT erzählt. Die, ja, zeig mal was. Und wir haben einen kleinen Versuch gemacht. Ich habe ChatGPT beauftragt, eine Laudatio über einen Kollegen zu schreiben. Mit 5, 6, also 2 Zeilen Prompt. Und ChatGPT hat so eine 2-seitige Laudatio ausgespuckt und ich habe die getragen vorgelesen und habe gesehen, dass die war so schön, dass dem Kollegen so ein bisschen feucht in den Augen aufgestiegen ist. Und habe mir gedacht, also wenn das bei einem Schweizer wirkt, dann wirkt das auch bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und habe dann noch am selben Nachmittag das so gemacht, habe über ChatGPT jedem Schüler einen Partner oder eine Partnerin zulosen lassen mit dem Auftrag, nach 3 Stärken und 2 Schwächen zu fragen und ein paar Informationen. Wir haben auch damals schon keine Namen oder so eingegeben, aber ein paar Informationen zu der Person und wie sie einen Prompt erstellen, dass sie auch eine Laudatio bekommen. Sie haben das gemacht und dann haben die Schülerinnen und Schüler überprüft, ob die Inhalte stimmen, weil Halluzinationen sind heute noch ein Problem und ein Thema. Aber damals war es größer, also es wird besser mit den Halluzinationen. Aber damals musste man wirklich genau schauen, ob das auch wirklich stimmt. Die haben das korrigiert und dann sich gegenseitig vorgelesen. Laut vor der Klasse, also so eine Stunde lang haben sich die Schülerinnen und Schüler nur schönste Komplimente, also Laudatio im ChatGPT-Stil vorgelesen und das hat was mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Das hat Wirkung gezeigt. Das heißt, mein erster Einsatz mit ChatGPT bei den Schülern war ein zutiefst soziales Thema. Da ging es nicht um schnelle Informationsbeschaffung oder irgend sowas, sondern es ging wirklich darum, schnell sozial etwas in der Klasse zu bewirken und darauf aufbauend, Kurz danach ist in Deutschland, in der Bild-Zeitung, ein Manifest für Deutschland entstanden. Ein, ja, durchaus, würde ich sagen, etwas rechtsideologisch angehauchtes Manifest.
Ich erinnere mich,
aber wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben uns das angeschaut, haben herausgefiltert, was davon interessiert uns schon und wie können wir, was möchten wir eigentlich in der Schule, und haben dann mit Hilfe von ChatGPT ein Schulmanifest geschrieben, also so ein Regelwerk, wie wir uns in der Schule verhalten möchten, damit sich alle wohlfühlen. Auch wieder ein sehr soziales Thema. Und auch das hat bei den Schülerinnen und Schülern Wirkung gezeigt.
Das glaube ich. Ja, jetzt rückblickend, wie unterrichtest du heute mit ChatGPT? Wie viel Prozent, wenn man das so sagen kann, von deinem Unterricht ist durch KI beeinflusst? Wie viel deiner Vorbereitungs-Nachbereitungszeit übernimmt jetzt die künstliche Intelligenz?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich persönlich sehe in KI kein Instrument, das mein Leben, sagen wir, vereinfacht, indem dass es für mich einfach Arbeiten übernimmt.
Das heißt, Schüler arbeiten, korrigieren lassen oder
ja,
so?
Ja, schon. Aber auch da, es gibt da zwei Herangehensweisen. Ich nehme ChatGPT als zweite Meinung. Also zum Beispiel, es gibt eine Schülerarbeit, Englisch, da müssen sie irgendwelche E-Mails schreiben. Und ich lasse die oder andere Reports, und ich lasse die mal von ChatGPT korrigieren und beurteilen. Und dann schaue ich mir das an. Und ich komme auf ganz erstaunliche Dinge drauf. Es hat nicht nur ChatGPT eine Bias-Vorurteile. Das haben auch Lehrpersonen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Mhm. Und mir ist aufgefallen, ChatGPT hat eine andere Arbeit als die schlechteste ausgewiesen, als ich das gesehen habe.
Spannend.
Und ich wollte wissen, woher kommt dieser Unterschied? Weil die meisten Beurteilungen waren ziemlich deckend. Ich musste nicht viel von Hand nachkorrigieren oder verändern, weil sich die meisten Beurteilungen gedeckt haben. Aber eben genau bei der schlechtesten Beurteilung, das in Arbeit hat es nicht zusammengepasst, und ich wollte wissen, weshalb. Naja, als ich das genau untersucht habe, die Arbeit, die ich als schlechteste angesehen habe, die ChatGPT als schlechteste angesehen hat, ja, da wurde mir eigentlich wirklich erschreckenderweise meine eigene Bias vor Augen geführt, weil die ich als schlechteste beurteilt hätte, war von einem Schüler, der auch durchaus viel gestört hat im Unterricht, der eine sehr schlampige Handschrift hatte und das Ding, also auf den ersten Blick, hat schon schlecht ausgesehen. Und dann habe ich die andere Arbeit angeschaut, die bei ChatGPT die schlechteste war, gestochen schön geschrieben, von einem Mädchen, das völlig unauffällig brav in der Schule sitzt. Und dann habe ich wirklich angefangen, Satz für Satz zu vergleichen, und musste feststellen, ja, die Arbeit des Mädchens ist sprachlich schwächer als die, die ich gesehen, beurteilt hätte.
Ja.
Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, ChatGPT hat seine Vorurteile. Und mit dem muss man leben. Aber ich habe die auch, ob ich will oder nicht. Und so sehr ich mich bemühe, das zu vermeiden. Aber im Zusammenspiel können wir vielleicht gegenseitig diese Vorurteile aufheben.
Also du siehst es als optimale Ergänzung, wie du sagst, Zweitmeinung.
Ich habe unter Garantie in meinem Leben bis jetzt noch keine Sekunde Arbeit eingespart durch den Einsatz von KI, weil die KI mich jetzt befähigt, Dinge zu machen, die vorher einfach technisch unmöglich waren. Und ich möchte, noch heute bin ich täglich dran, um zu schauen, was kann ich ausprobieren, was kann ich machen, um lernen, effizienter, aber auch lustvoller, emotionaler, effektiver zu machen. Mhm. Und das braucht Zeit.
Natürlich, oder? Du hast auch eine eigene Webseite gemacht, Brainly, glaube ich, Brainly.com, oder?
Die ich aber noch nicht freigeschaltet habe.
Mhm. Aber du hast dafür die Schüler einen Login-Bereich, und da können sie dann in verschiedenen Fächern arbeiten.
Naja, das war, bevor wir in der Schule Phobis zur Verfügung gestellt haben. Phobis ist eben eine deutsche Plattform für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, wo KI, DSGVO, also datenschutzkonform, eingesetzt werden kann. Ich hatte diese Tools schon vor Phobis selber entwickelt und ausprobiert, und die haben auch funktioniert auf demselben Prinzip. Aber ich bin dann einfach umgestiegen, weil das braucht auch sehr viel Zeit, so etwas bereitzustellen, umgestiegen. Einige Tools, die ich schon vor 1,5 Jahren mit den Schülern zur Verfügung hatte, die gibt's jetzt bei Phobis immer noch nicht und die gehen mir auch ab.
Okay. Ja, du bist in diesem Schuljahr zum PMK geworden. Also PMK steht für pädagogischer Medienkoordinator. Das heißt, du berätst auch Lehrpersonen, wenn sie Hilfe benötigen. Und jetzt kommen wir zum Thema Tools. Es gibt auch Fortbildungen, was heißt, KI ist mehr als ChatGPT. Und da möchte ich gerade anhängen. Was sind so deine Lieblings-KIs und wie setzt du die ein in deinem beruflichen wie auch privaten Alltag?
Also natürlich verschiedene Chatbots, also Large Language Models, ChatGPT, aber jetzt auch Gemini oder Claude oder Grok oder was auch immer, je nach Einsatzzweck. Aber dann brauche ich Bildmaterial. Es ist heutzutage einfach schneller, ein rechtssicheres Bild neu zu gestalten, als es irgendwo im Internet zu finden.
Absolut. Ja. Du hast mit Midjourney sehr viel gearbeitet.
Natürlich,
ich weiß, ja.
Auch bis heute. Also ich brauche eine gute Bild-KI, wobei ChatGPT inzwischen schon auch was kann und Gemini mit Nano Banana im Moment überhaupt das beste Bildprogramm stellt.
Genau.
Das muss man sagen, da komme ich auch gleich drauf. Google hat gerade in den letzten Wochen unglaubliche Fortschritte gemacht und gerade für uns Lehrerinnen und Lehrer Tools bereitgestellt, die also wirklich was können. Da möchte ich ganz klar auf NotebookLM verweisen. Ein Tool, da kann man alle Dinge, die man lernen möchte, raufladen, bis zu 50 Dokumente oder Videolinks oder Texte. Und NotebookLM macht dann auf Knopfdruck ein Mindmap, eine Zusammenfassung, ein Glossar. Er macht sogar inzwischen auf Deutsch eine Videozusammenfassung, quasi einen kleinen Lehrfilm.
Oder einen Podcast.
Es ist zwar hier jetzt der erste Podcast, an dem ich live mit teilnehme, aber selber habe ich schon eine ganze Reihe Podcasts gemacht, nur war halt immer die KI mit am Start.
Also du arbeitest sehr viel mit NotebookLM.
Das ist im Moment denke ich, für Lehrpersonen wirklich ein sehr hilfreiches Tool, das sehr viele Möglichkeiten bietet. Dann brauche ich andauernd 11 Labs, um Stimmen zu generieren, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt sehr auditive Typen, die durch Hören sehr leicht und gut lernen. Und drum versuche ich auch meinen Schülerinnen und Schülern alles, was irgendwie wichtig ist, auch als Audiodatei zur Verfügung zu stellen. Also auch etwas, was dauernd im Einsatz ist. Dann HeyGen, also mein eigener Video-Avatar, ist auch so eine Sache. Ich kann durch den Einsatz von so Video-Avataren eine neue Ebene in den Unterricht einziehen.
Konkretes Beispiel?
Werteerziehung.
Werteerziehung.
Ich finde, dass Werteerziehung generell heutzutage etwas zu kurz kommt. Wäre jetzt ganz ein eigenes Thema, könnte man einen Podcast füllen. Und ich möchte mich dieser Herausforderung stellen. Nur jetzt mit Schülerinnen und Schülern im Alter von 12, 13 Jahren über Werte überhaupt zu beginnen, ist ja eine Hürde. Und ich habe mir überlegt, wie komme ich über dieses Ding möglichst gut rüber und habe 3 kleine Clips, Videoclips gemacht. Der eine, Peter Parker, Spider-Man, der erzählt über seine Werte. Dann dazu Wednesday Addams, die völlig andere Werte hat. Und als drittes eine erfundene Influencerin, die auch ihre Werte darstellt. Und so hatten wir eine Diskussionsgrundlage, über Werte zu sprechen.
Wow.
Und dann natürlich auch zu reflektieren, was sind die eigenen Werte. Und dann sind wir auch draufgekommen, ja, wenn unsere Werte irgendwo eine gewisse Deckung haben, lässt sich's besser zusammenleben. Wenn Werte natürlich diametral auseinandergehen, dann kommt's zum Konflikt. Und eben mit Videoavataren kann ich an Schülerinnen und Schüler Botschaften schicken. Sie wissen, dass sie von mir kommen, aber sie wirken dennoch anders, wenn sie aus dem Mund von Peter Parker oder Wednesday Addams kommen. Und somit habe ich die Möglichkeit, an Informationen oder eben Haltungen, Werte, was auch immer, auf einer anderen Ebene mit in den Unterricht zu bringen und dann selber zwar weiterhin als Lehrer das Ding zu moderieren, aber auch ich kann dann Stellung beziehen und eine Meinung haben. Ansonsten würde ich ja den Wert präsentieren und wäre dann quasi irgendwo auch schon von Schülerseite her genötigt, das Ding zu verteidigen, zu erklären und so weiter. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Schlüsse ziehen und Erkenntnisse bekommen. Das heißt, dass ich mich mit meiner persönlichen Meinung zurücknehme und den Schülerinnen mehr Platz lasse. Mhm. Und der Input erfolgt eben trotzdem von mir, aber eben auf dieser Ebene, die nicht als ich wahrgenommen wird.
Okay, also du bietest Materialien für die verschiedenen Lerntypen, auch mit Musik, also zum Beispiel, wenn es um den Mathematikunterricht geht, mit Lernsongs oder Reimen und so weiter?
Ja, das geht weit zurück auf meine Vergangenheit beim Neues Lernen zu Beginn der 2000er. Da wurde ich auf einen Kurs mit Mario Potazzi von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung geschickt.
ERV.
Ja. Jawohl, und der wollte ein trockenes Thema. Und ich habe aufgezeigt, trockenes Thema habe ich gerade, die Prozentzinsformel Mathematik. Er hat mich groß angeschaut. Ja, das hatte er jetzt noch nie, Mathematik. Bislang waren das immer irgendwelche sprachlichen Themen. Und wir haben dann an diesem Kursabend einen Prozent-Rap geschrieben gemeinsam. Und der war cool und ist heute noch cool.
Also den gibt's noch auf YouTube oder so, ja.
Und Mario hat dann gesagt, das hat ihn jetzt so beeindruckt, wir sollten uns wieder treffen und noch mehr dazu machen. Und er war dann auch ein Wochenende lang bei mir und wir haben zusammen mit meiner Frau auch eine Liederreihe geschrieben fürs Einmaleins. Es ist ja völlig unmöglich, dass einmal eins nach weiß Gott wie vielen Jahren immer noch nicht sitzt. Aber das ist Fakt, das könnte ich täglich beweisen, dass Schülerinnen und Schüler im siebten Schuljahr das einmal eins überhaupt nicht beherrschen.
Das kleine einmal eins.
Ja, das kleine. Oder? Also ja. Ich spreche hier nicht von 17 mal 18, sondern von 3 mal 9.
Okay.
Und ja, das kann ja lerntechnisch nicht sein. Das sind an und für sich maximal 100 lexikalische Einheiten, wobei sich ja die meisten wiederholen. Also es ist ja nicht viel, was man da können muss. Und keiner von uns rechnet bei meinem allein, sondern wir wissen es auswendig. Und zum Auswendiglernen ist Reim und Rhythmus die beste Methode. Also haben wir für die Malsätze Lieder geschrieben. Und Mario hat auch seine Rohversion in seinem Studio erstellt. Wir haben das auch präsentiert in Ravensburg, beim Ravensburger Verlag. Mhm. Die Damen, bei denen wir präsentiert haben, waren begeistert. Die haben gesagt, ja, das ist, ich hatte auch noch so ein ganzes Spieleset dazu gemacht für im Neues Lernen-Stil. Und die Damen waren begeistert und gesagt, ja, das ist genauso wie die Birkenbiel, gehirnfreundliches Lernen, beschreibt, weil die hatten damals eine Reihe von Birkenbiel-Spielen im Programm. Ja, und dann so ungefähr einen Monat später haben wir die Absage bekommen, das Management hat beschlossen, sich aus den Lernspielen mehr zurückzuziehen und mehr auf Moorhuhn zu setzen. Also wir sind am Moorhuhn gescheitert damals.
Das war damals voll der Trend, ja.
Ja, und haben es dann halt wieder fallen gelassen.
Mhm. Aber jetzt hast du es, glaube ich, wieder mit Zuno und so aufgegriffen, oder?
Ich habe jetzt zumindest den Prozent-Rap wieder zum Leben erweckt. Aha. Und habe den mit Zuno vertont und mit KI auch bebildert als
für die visuellen
kleines
Lerner.
Video. Ja, okay. Ja, und jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dann Informationen schriftmäßig mit einzublenden, die Formel im richtigen Ort und so. Mhm. Also das auch noch lerntechnisch ein bisschen aufzupeppen. Und auch da mit Liedern ist ein Riesenpotenzial, im Größten wieder im sozialen Bereich. Ein Schüler von uns ist an Krebs erkrankt und mit den Schülerinnen der Klasse haben wir so einen Motivationssong geschrieben und der war auch bei einem Wettbewerb in der Schweiz sehr erfolgreich. Er hätte gewonnen, wenn die Schweizer nicht nachträglich einen früheren Abstimmungsstopp vorgezogen hätten, damit auch ein Schweizer Lied gewinnt.
Verstehe.
Ja, 20 Minuten hat uns doch ein paar Stunden Ärger beschert.
Okay, also du bist voll in der Materie drinnen. Wir hören gerade die Schulglocke, weil wir nehmen hier live an deinem Arbeitsplatz und meinem Arbeitsplatz auf. Und wir könnten uns noch sehr, sehr lange über KI und deine unglaublich tollen Ideen und Projekte unterhalten. Vielleicht gibt es dann eine Fortsetzung. Lieber Arno, ich danke dir für das tolle Gespräch und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr wieder und schauen, was sich da getan hat und wie du dann arbeitest.
Ich danke für die Einladung. Es freut mich immer, wenn Menschen sich für meine Arbeit interessieren, auch Dinge anschauen kommen und es ist immer spannend zu berichten und bei anderen auch etwas auszulösen. Ja. Also gerne wieder.
Super, alles Gute. Dankeschön.
Danke auch.
Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Jack. Das war eine Folge von der Podcaster Bandy Jack.